Draftcast 212, wir reden Football, wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian, meinst du, das wird unser kürzester Positionspodcast ever?
Ja, wir wollten heute über die guten Spieler reden und damit bis nächste Woche zum Running Backs Podcast, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, uns fehlen noch zwei Positionen, Roman, tatsächlich. Ich gebe zu, auf die hätte ich verzichten können. Ich weiß, viele NFL-Teams zumindest in den frühen Runden auch.
Also wir sprechen über Tight Ends. Also ich sag mal, man hätte vielleicht die Liste noch weiter zusammenstreichen können. Ich denke schon, dass es Namen gibt, die man vorher besprechen kann und besprechen sollte.
Außerdem ist es unsere Verantwortung.
Das sowieso. Wir müssen einfach jede Positionsgruppe vorstellen. Sonst seid ihr, unsere Zuhörer, nicht informiert genug und genau. das können wir mit unserem eigenen Gewissen nicht verantworten.
Genau, es geht nämlich primär um unser Gewissen. Wenn es um die Bezahlung gehen würde, würden wir euch auch 20 Titans präsentieren. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Hat allerdings für uns den Vorteil, übrigens sehr nett, diese eine Nachricht über Twitter, dass jemand, ich will sagen traurig ist, aber etwas betrübt ist, dass das dann unser vorletzter Podcast vor der Live-Coverage ist, weil wir dann Pause machen. Es ist halt so, Roman, derdraft.de ist tatsächlich primär ein Vierteljahresprojekt geworden. Aber dafür machen wir das, glaube ich, nicht mit weniger Intensität oder mit weniger Enthusiasmus als in den Jahren 2014 und direkt danach.
Ja, Intensität ist, glaube ich, ein gutes Wort. Also ich habe jetzt von Karfreitag bis heute Ostermontag 44 Spieler mir angeguckt. So. Es geht mir, glaube ich, auch nicht mehr gut dabei.
Nee, aber das ist halt bei uns einfach so, weil einfach relativ viel los ist. Klar, wenn wir beide irgendwann mal die Zeit und dann auch die Energie finden, im November mal eine Aufnahme zu machen oder so. Klar, aber im Moment ist es halt so. Wir machen das, aber wir machen das natürlich total gern. Wir freuen uns total. Und da kann man jetzt nochmal darauf hinweisen, auf unsere Live-Coverage. Der Draft startet ja wie in den letzten Jahren auch. Zeitlich hat sich da wenig verändert. Roman, korrigier nicht. Es war erst der Donnerstag auf Freitag auf 2 Uhr.
Also die genaue Startzeit habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, ob das dabei geblieben ist, aber gehen wir einfach mal davon aus. Ja, also war natürlich in den letzten Jahren immer, genau, Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2 Uhr deutscher Zeit, der Start der ersten Runde.
Genau, und wir werden tatsächlich in dem Fall ein relativ routiniertes, altbekanntes Line-Up haben. Genau, also die erste Runde geht auch wieder entsprechend um 8 p.m. Eastern Time, was effektiv 2 Uhr morgens bei uns ist los. In Runde 1 mit Jan Wegwerth, unserem sehr geschätzten, ich will schon fast sagen Associate Member von derdraft.de, der uns in den letzten Jahren die Treue gehalten hat. Der Jan wird an allen 3 Tagen dabei sein, was ausgesprochen cool sein wird. Am ersten Tag kommt James Wiebe. Roman, letztes Jahr hat er seinen Einstand gefeiert, ne? Letztes oder vorletztes Jahr? Ich meine letztes Jahr.
Puh, das ist tatsächlich mal eine gute Frage.
Ja.
Könntest du also nicht sagen.
Aber jedenfalls hat sich bewährt. Auch jemand, der viel Zeit entsprechend investiert in den Draft. Und wir zwei. Am zweiten Tag, man kann Ohio State aus dem Weg gehen. Wir haben uns dagegen entschieden in dem Fall. Und Julian Barsch wird dann zu Jan, Roman und mir kommen, das heißt zweimal Big Ten. Roman, da müssen wir ein gutes Gegengewicht liefern, sonst gehen wir da unter. Und der dritte Tag wird dann in altbewährter Manier zu dritt stattfinden, mit Jan, mit dir und mit meiner Wenigkeit. Das Setting wird sehr spannend werden. Die NFL hat jetzt heute nochmal eine Pressemeldung rausgegeben und mit heute meine ich, also wir nehmen am Ostermontag tatsächlich auf, dass es ESPN und NFL tatsächlich eine Coverage anbieten werden und ABC tatsächlich diejenigen sein werden, die eine andere machen werden. Das wird sehr spannend, mit Sicherheit auch für diejenigen, die da das TV machen. Für uns ist es insofern egal, weil wir das Ganze so handhaben werden wie immer über unseren YouTube-Kanal. Und das wird cool und da freuen wir uns. Und wie gesagt, bevor die Live-Coverage startet, kommen dann am kommenden Wochenende die Running Backs und an dem Mittwochabend nochmal ein Live-Mock-Draft mit derdraft.de und Freunden, so möchte ich es formulieren. Und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass diese Aufnahme nicht der kürzeste Positionspodcast aller Zeiten gewesen ist. Du kannst gerne noch was anfügen, ansonsten können wir aber auch gerne mit dem ersten Spieler starten.
Nee, ich habe jetzt tatsächlich nochmal nachgeguckt. Also Zeiten, ja, wie immer unverändert. Also die erste Runde startet 8 PM Eastern Time, was dann 2 Uhr deutscher Zeit sein wird. Die zweite Runde dann um 7 Uhr Eastern Time, 7 PM Eastern Time, was dann 1 Uhr deutscher Zeit ist, dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und am Samstag die vierte Runde startet dann um 12 Uhr mittags an der amerikanischen Ostküste, was dann 18 Uhr nachmittags, frühabends bei uns ist. Ich hätte bei 18 Uhr auch nicht sagen müssen, welche Tageszeit das ist, glaube ich.
Klar. Du, alles gut. Mir ist mir gerade aufgefallen,
ich habe 44 jemand... Spieler geguckt.
Ja, Roman, geht's nicht gut. Ihr könnt ihm ja auf Twitter eure Ehrerbietung erweisen, dafür, dass er das tut. Ich habe nur gerade festgestellt, wenn du jetzt an der Westküste bist, ist halt 12 Uhr mittags Eastern Time echt nicht so geil an einem Samstag. Ich meine, ja, du hast dann immerhin noch was vom Tag, aber
boah. 9 Uhr morgens. Cool. Also ja, ich sag mal, das ist ja Standard Kickoff-Time so fast. Also okay, das ist eine Stunde. College, ja, aber auch ja. NFL. Also ich meine, die NFL macht um 1 Uhr nachmittags ja normalerweise ihren Kickoff, ja, was dann eben 10 Uhr für die Westküste ist. Also ich denke mal, Football-Fans an der Westküste sind das gewohnt, eben auch schon um morgens. Ich kann echt nicht mehr gerade ausdenken, Christian. Ich glaube, du musst den Podcast alleine machen.
Da würde ich mich allerdings bei einer bestimmten Positionsgruppe sehr unbeliebt machen. Dummerweise über die wir jetzt heute reden wollen. Das Schöne ist, ich weiß, dass du Notizen vor dir hast. Und ich weiß, dass es für einen naturwissenschaftlich orientierten Menschen schwierig zu lesen, aber vielleicht kannst du ja trotzdem was zu Harrison Bryant, dem Lane Kiffin-Schützling, sagen, von der Florida Atlantic University.
Ja, wenn es nicht sogar die University of Florida Atlantic ist.
Oder ich so. kenn's nur als FAU, von daher.
Stimmt. Da kommt ja. Also wahrscheinlich ja, hast recht, Florida Atlantic University. Harrison Bryant ist 6'5 groß, 243 Pfund schwer, zumindest bei der Combine war er das, hatte 9,5 Zoll Hände und 30,58 Zoll Arme. Er kommt ursprünglich aus Gray in Georgia, ein Ort, der so langweilig ist, dass man sich gesagt hat, hey, lass ihn uns grau nennen. Er ist Senior, war ursprünglich ein Two-Star-Recruit, Nummer 3758 seines Jahrgangs und ich muss da ganz ehrlich mal sagen, wer macht sich die Mühe, so viele Leute einzeln zu ranken?
Ich weiß nicht.
3758.
Ja, kannst du dir den Lebenslauf schreiben. Oder du hast es dir gerade im Lebenslauf geschrieben. Oder? Wobei man ja sagen muss, dass das USA-weit immer noch eine ziemlich große Auszeichnung ist. Ne? Aber es ist schräg, ja. Auch da dürften die Unterschiede, was die Competition betrifft und die Position offensichtlich ja gravierend sein.
Ja, ich meine, offensichtlich solche Recruiting-Services arbeiten natürlich nicht alleine oder nur zu zweit, sondern das sind natürlich dann große Teams, die sich das mit Sicherheit aufteilen und dann Spielern im Endeffekt, wie wir das ja auch machen, irgendwelche Bewertungen geben und danach wird das dann gerankt. Er war 2019 der Mackey Award Winner für den besten Tight End im College Football und ein Unanimous First Team All-American. Unanimous bedeutet, dass jede Institution, die ein All-American Team zusammenstellt, ihn im First Team hatte. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 5,0, also an der Grenze zwischen 4. und 5. Runde. Nochmal zu ihm. An der High School hat er bis zu seinem Juniorjahr, also sein vorletztes Jahr an der High School, noch Offensive Tackle gespielt und gleichzeitig dann in der Defense hat er noch in der Defensive Line auch gespielt. Und sowohl 2018 als auch 2019 wurde er für akademische Leistungen ausgezeichnet. Das heißt, er ist auch ein bisschen intelligent und dazu bereit zu lernen und zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, ja, auch wenn er tolle Leistungen gezeigt hat, beziehungsweise tolle Statistiken gebracht hat, über 1000 Yards Receiving, und eben zum besten Teil im College Football ausgezeichnet wurde, habe ich ihn eben nur zwischen vierter und fünfter Runde. Denn Harrison Bryant ist zum einen schmal gebaut, bei 6'5 mit 243 Pfund. Da sollte noch ein bisschen was dazukommen, um besser Tight End in der NFL auch spielen zu können. Er weiß an sich schon, wie Blocken geht. Offensichtlich ehemaliger Offensive Tackle, hatte ich schon so den Eindruck, das sieht man ein bisschen, dass er eben da auch eine gute Routine hat zu blocken. Aber er ist eben nicht besonders kräftig, das hat man eben auch gesehen bei seinen Blocken. Er ist zwar ein Handscatcher, aber hatte mehrere Drops, die ich bei ihm gesehen habe, also keine besonders sicheren Fanghände bei ihm. Er hat kurze Arme für einen Tight End mit seinen 35,5 Zoll. An seinem Route Running hatte ich den Eindruck, muss er noch arbeiten. Irgendwo alles ein bisschen rund, nicht so schön zackig. Dann mache ich mal ein bisschen was Positives, denn komplett schlecht ist er jetzt ja auch nicht. In Zone Coverage hat er gut Lücken gefunden mit seinen guten, hat einen ordentlichen Antritt, wobei dann leider danach auch nicht mehr so viel kommt, hat dann im Endeffekt so ein bisschen auch die Combine bestätigt von ihm. Jetzt bin ich hier gerade dabei, wo sind seine Zahlen da? Eben mit seiner 4,73 über 40 ist, ich sag mal, eine okay Zeit für einen Tight End, aber dann eben auch nicht mehr. Also halt eher so durchschnittlicher Athlet für einen Tight End. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er sich von Kontakt beeinflussen lässt und bei Contested Catches unsicher dadurch ist, beziehungsweise deine Hände sowieso schon unsicher und bei Contested Catches noch so ein bisschen mehr. Harrison Bryant bringt für mich eben die Upside mit, ein sehr guter Blocking-Tight End zu werden. Wie gesagt, wenn er noch kräftiger wird, was ich sag mal machbar ist, irgendwo immer. Gerade wenn man in ein NFL-Trainingsprogramm natürlich reinkommt und das dann richtig professionell den ganzen Tag über betreiben kann. Als Receiver habe ich da echt so meine Fragezeichen, trotz seiner über 1000 Receiving Yards, denn wie gesagt, seine Fanghände schon eher etwas suspekt. Deshalb weiß ich halt nicht, ob er jemals ein Nummer 1 Tight End in der NFL werden kann, sondern eher eben so diese Nummer 2, der primär als Blocker eingesetzt wird, hier und da als Receiver. Und deshalb habe ich ihn auf meinem Board mit der 5,0.
Ja, willkommen zu Christians Rutschfest an der Stelle. Eine Rutsche für schlechte Grades. Ich habe ihn mit einer 5,8. Kann eigentlich alles das so bestätigen, was du gesagt hast. Ich gebe zu, das mit dem bisschen Angst vor Kontakt ist mir halt vor allen Dingen bei einem Play in der Erinnerung geblieben, wo er halt von Ohio, bei einem Ohio State Spiel halt einen richtigen Hit frisst. Also richtig. Das war ein sauberer Hit, muss man sagen, aber der hat eingeschlagen. Er ist halt nicht nur relativ langsam gelaufen, er hat halt auch relativ schwache Sprünge und ja, die Movement Drills waren auch nicht wirklich gut. Das hat dazu geführt, dass ich diese größere Upside bei ihm nicht sehe. Vermutlich ist es in der Tat, liegt seine Upside tatsächlich primär im Blocking. Er hat halt auch, also bei mir steht halt, dass er halt so Highlight-Plays im Blocking hat, wo er es halt richtig gut macht, und er hat halt Plays, wo er überhaupt nicht involviert ist oder irgendwie Technik vergisst oder keine Ahnung. Es ist, also er hat ja überhaupt keine Konstanz. Und wenn jemand das Beste aus ihm rauskitzeln kann, dann kann er da, glaube ich, einen Wert für ein Team haben. Aber ist halt relativ langsam gelaufen. Hände hast, sehe ich genauso. Dass er, ich fand ihn auch generell double catchig an der einen oder anderen Stelle. Ja. Also das ist so ein bisschen mein Assessment. Ansonsten bin ich bei so ziemlich allem bei dir. Ich sehe die Upside eben nicht ganz so groß. Ich weiß auch nicht, ob er, dadurch, dass er halt nicht so der größte Freund von Kontakt ist, so eine große Waffe in der Red Zone sein wird, obwohl er da mit 6,5 normalerweise auch eigentlich entsprechende Möglichkeiten haben sollte. Aber ja, für mich eher ein Spieler, den man zwischen der 5. und der 6. Runde draften sollte. Du hast ihn ja fast eine Runde höher mit der 5-0. Das Schöne an diesem Podcast, Roman, wir haben nicht nur einen Bryant, sondern wir haben zweimal Bryant.
Ja, Jetzt kommen wir nämlich zu Hunter Bryant von Washington. Junior 6'2, 248 Pfund, 10 3/8 Zoll Hände, 32 Zoll Arme. Ursprünglich aus Issaquah, Washington, was ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe. War ein Four-Star-Recruit, Nummer 159 seiner Klasse und im letzten Jahr ein First-Team All-American. Hat sich sowohl 2017 als auch 2018 verschiedene Knieverletzungen zugezogen. Hab mir aufgeschrieben Außenband, Kreuzband und Meniskus. Wurde allerdings nicht operiert, sondern die Verletzungen sind ohne Operation von alleine wieder verheilt, was ich hoffe doch mal ein Stück weit positiver ist. Aber mit Sicherheit etwas, was die Teams im Blick behalten, wir aber natürlich komplett ignorieren bei unserer Grade. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 3,0. Hunter Bryant ist offensichtlich undersized mit seinen 6'2 und für mich auch kein wirklicher Tight End, sondern mehr so der Evan Ingram-Type Slot Receiver H-Back Hybrid. Bringt eine gute Dynamik und Athletik, zumindest auf Tape. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was bei der Combine los war. Also seine Combine-Zahlen sind ja fast identisch mit denen von Harrison Bryant, den wir gerade eben besprochen haben. Aber Hunter Bryant ist auf Tape einfach ein ganz anderes Tier. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was bei der Combine los war. Ich würde aber eben dann eher auf das achten, was ich auf Tape gesehen habe. Und das war eben ein guter Athlet. Hätte jetzt gesagt, also er ist eine 4,74 gelaufen über die 40 Yards. Auf Tape sieht das mehr so nach einer niedrigen 4,6 aus. Ja. Und ich sag mal, deshalb ignoriere ich bei meiner Bewertung bei der 3,0 auch eben die Combine-Zahlen eher. Weil ich nicht weiß, ob er angeschlagen war, ob er einfach einen total schlechten Tag hatte, verspannt war, was auch immer, schlecht geschlafen hatte, keine Ahnung. Er ist ein Hands-Catcher, hat ein paar Drops, allerdings leider in seinem Spiel. Was mir am meisten gefallen hat bei Hunter Bryant, ist sein Route Running. Also wirklich savvy, wie der Amerikaner sagen würde. Also, wie kann man das gut übersetzen? Gewitzt.
Clever, ja.
Clever, ja. Also einfach ein cleverer Route Runner. Gute Cuts, passt seine Routen wirklich gut an Coverage auch an, findet sehr gut Lücken in Zone Coverage und macht auch immer wieder gute Fakes bei Double Moves. Also einfach sehr gut darin, sich freizulaufen. Ist immer wieder offen in der Offense von Washington gewesen. Er ist auch gefährlich mit dem Ball in der Hand, also Yards after Catch, wie es so schön heißt. Eben auch da wieder eine gewisse Athletik bei ihm zu sehen gewesen. Was mir auch gefallen hat, ist bei Contested Catches, dass er da immer wieder zumindest versucht hat, seinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler zu bringen, um dann entsprechend, ja, entweder er macht den Catch oder es ist eine Incompletion, aber auf jeden Fall zu verhindern, dass der Defensive Back irgendwie an den Ball kommt oder Linebacker, wer auch immer da ihn gecovert hat. Als Blocker gibt er sich Mühe, schafft es aber nicht mehr, als sich Leuten kurzzeitig in den Weg zu stellen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also er ist nicht wirklich Blocker, aber wenn man ihn halt so einsetzt, wie ich denke, dass man ihn einsetzen kann, eben wie gesagt hauptsächlich primär als jemand, den man in den Slot aufstellt, den man als H-Back aufstellt, also H-Back im Endeffekt so als Tight End, aber nicht direkt an der Line of Scrimmage, sondern ein Stück dahinter, sodass er dann eine Free Release bekommt. Ich hau einfach mal schön viele Fachbegriffe in den Raum. Christian darf das gerne erklären oder ihr könnt es googeln. Ja, das so meine Notizen zu Hunter Bryant. Mir gefällt er eben sehr. Ich habe ihn auf dem Board mit der 3,0, hatte ich ja schon gesagt. Er ist eben eine offensive Waffe. Er ist kein klassischer Tight End, er ist kein Blocker. Aber er ist eine Mismatch-Waffe, der eben zu groß ist, um von Defensive Backs gecovert zu werden. Also mit groß meine ich jetzt eben kräftig mit seinen 248 Pfund. Und er ist dann eben ein Stück weit zu schnell, um von Linebackers gecovert zu werden. Ja, im Endeffekt wie Evan Ingram. Ich meine, Evan Ingram war ein athletischer Freak. Also der ist, was ist denn, irgendwie eine 4-4-2 oder sowas gelaufen bei der Combine. Also der ist nochmal ein anderes Tier als Hunter Bryant. Aber Hunter Bryant schlägt in die gleiche Kerbe und ich denke eben, dass der auch wenn der einen guten, beziehungsweise wenn sein zukünftiger Offensive Coordinator einen guten Plan für ihn hat, dann auch in der NFL Erfolg haben wird.
Ja, du
Jordan
weißt.
Reed, Jordan Reed, noch ein anderes Beispiel.
Jordan Reed war athletisch auf einem ganz anderen Level.
Nee, der war auch, also der war auch mehr so ein 4-6er Athlet. Also der war auch nicht der Freak. Also das war ein guter Athlet, aber auch nicht so der Evan Ingram Freak Athlet.
Athletik bemisst sich halt nicht nur an der 40, ne? Das ist halt das Ding. So, und du weißt ja, dass ich meine unfassbare Liebe für undersized tight ends. Also keine Sorge, nach den beiden Spielen werden die Grades besser.
Du
Weil ich
könntest
habe.
ihn ja nicht als Tight End graden, sondern als die offensive Waffe, die er ist.
Sehe ich halt einfach nicht. So. Mitte fünfte Runde 5,4. Also der Antritt gefällt mir. So, deswegen ist die 1,65 über die 10 Yards für mich eher überraschender als die anderen Sachen. Wobei man sagen muss, er hat dann im Anschluss noch einen relativ guten Freak-Hone hingelegt. Von daher. Also man weiß nie, wie jemand drauf war, aber die 474 ist für mich halt schon ein Concern. Den Deep Speed habe ich persönlich auch nicht gesehen. Die Sprünge waren jetzt, ja, der Vertical war nicht gut, der Broad war okay mit 97. Ist aber jetzt auch nicht zwingend das Entscheidende für ein Tight End. Beim Blocken steht bei mir positiv, kann sich Blockern in den Weg stellen. Das ist halt auch alles. Mehr ist es nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ein Tight End, also der Punkt ist, ich schätze ihn halt athletisch deutlich schlechter ein als du. Mir gefällt seine Body Control als Receiver oder als in der Receiver-Rolle. Da gibt es vielleicht Ähnlichkeiten zu Ingram. Ja, ich finde, er könnte die Cuts noch besser zu Ende bringen. Also er hat da zum Teil sehr, sehr gute Ansätze, finde ich, aber auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, gerade im Blocken, der Gegenspieler macht einfach viel zu oft das Play. Und ich habe jetzt seine Athletik nicht so krass viel besser gesehen als du. Und wenn du halt 6'2 bist, nicht so krass schnell läufst, ich, Roman und ich differenzieren da, keine gute Athletik zuspreche. Und ich mir ein bisschen Sorgen, was die Separation mache, ja, dann landest du halt bei mir in der fünften Runde. Und genau, entsprechend lange keine zwei Runden, Unterschied mehr gehabt. Ich glaube, dass das heute das ein oder andere Mal nochmal kommen wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht war ich auch einfach nur angepisst, als ich die Spieler geschaut habe. Aber das wird sich zeigen. Hunter Bryant, du hast ihn mit einer 3,0. Ich habe ihn mit einer 5,4. Und damit, du kannst gerne noch was ergänzen. Kommen wir von Bryant zu Bryson.
Diese Überleitung ist absolut fantastisch. Bryson Hopkins von Purdue. 6'4", 254 Pfund, 10 ein Achtel Zoll Hände, 32 ein Achtel Zoll Armlänge. Redshirt Senior aus Nashville in Tennessee, wo ja auch die Tennessee Titans zu Hause sind. Und ich bin jetzt gerade überlegen, ist Vanderbilt nicht auch in Nashville?
Ich glaube, Vanderbilt ist Nashville, weil die University of Tennessee müsste Knoxville sein.
Ja. Und Memphis ist in Memphis.
Ja, das ist tatsächlich in dem Fall eher simpel. Ja, aber nicht jeder will zu Vanderbilt, beziehungsweise Vanderbilt, also ich weiß nicht, wie seine Grades aussehen oder so,
Aber ist Purdue nicht auch
aber
eine Smart Boy Schule?
Schon eher, ja, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht
Das
hat er sich
stimmt schon.
gedacht, dass er in der Big Ten besser ausgebildet wird, was natürlich der Fall ist im Vergleich zur SEC.
Roman, der sich schon wieder bei Jan versucht einzuschleimen, aber gut.
Great. Ich habe Bryson Hopkins auf meinem Board mit einer 3,2 sitzen. Er war 3-Star-Recruit, hatte ich noch gar nicht gesagt. 1977 seiner Klasse. Bryson Hopkins ist etwas schmal gebaut, auch wieder mit seinen 245 Pfund. Darüber hinaus aber ein recht kompletter Tight End. Ordentliche Athletik bei ihm, gute Quickness. Ich fliege jetzt auch nochmal so über seine Combine-Zahlen, die das effektiv auch bestätigen, mit seiner 466, 1,61 10-Yard-Split. Zeigt sichere Fanghände, auch bei ungenauen Würfen, ist ein Hands-Catcher, läuft gute und zackige Routen, zeigt gute Ansätze als Blocker, ihm fehlt aber die Kraft. wie gesagt am Anfang, er ist leider etwas schmal gebaut noch. Er findet gut Lücken in Zone Coverage und passt auch seine Routen gut an First Down Yardage an. Auch etwas, was ich bei ihm mehrfach gesehen habe, dass er sich wirklich danach orientiert hat, wo ist der First Down Marker und seine Route dann entsprechend ein Stück weit tiefer gelaufen ist. Er gewinnt viele Contested Catches. Zu Bryson Hopkins habe ich viel Positives mir aufgeschrieben. Habe ihn trotzdem nur mit einer 3,2, weil, wie gesagt, er muss noch kräftiger werden. Und er hat eben, auch wenn er eine ordentliche bis gute Athletik und Quickness hat, ist er da halt auch nicht so überragend. Gibt halt schon athletischere Leute noch auf der Tight-End-Position als ihn. Deswegen, ich habe ihn nur mit einer 3,2, aber für mich so der Teil in dieser Draft-Klasse, wo ich den Eindruck habe, er ist jetzt schon der kompletteste Tight End.
Möchtest du einen Punkt dahinter setzen?
Ja, ich hätte jetzt auch Christian sagen können.
Ja, das ist gut und so. Überleitung, du in der
Ja,
212.
irgendwie zu
Aufnahme.
Hopkins habe ich mir nicht so viele Notizen offensichtlich gemacht.
Ja.
Tut mir sehr leid.
Vielleicht unterschätze ich deine Athletik, die ist gar nicht so schlecht. Ich habe ihn jetzt eine Runde niedriger, immerhin nur 4-4. Ja, mir hat das High-Pointing gefallen, weil ich nicht bei allen gesehen habe. Willing Blocker steht auf jeden Fall. Du hast recht, dass er in Kraft zulegen muss. Auch, dass er sich in Zone Coverage zurechtfindet. Auch das eher eine positive Ausnahme. Auch keiner, der Angst bei Catches in Traffic hat. Das finde ich gut. Ich fand ihn dünn. Er ist natürlich mit 23 zum NFL-Start relativ alt. Richard Senior. Ja, einfach noch kein guter Blocker, hattest du gesagt. Die Cuts könnten noch schärfer sein. Da ist einfach noch Potenzial. Ich habe hin und wieder den Eindruck gehabt, dass er mit seinen Händen Probleme hat. Dass er da nicht hundertprozentig sicher ist. Hat auch wenige, sag ich mal, ich will nicht von Drops reden, aber es gab so ein paar Situationen, wo er einen sehr geilen Catch hätte machen können. Das hat es aber nicht hergegeben. Athletik ist nicht schlecht. Mitte 4,66. Wobei jetzt mit 6,4, 2,45 auch jetzt nicht ein riesiges Monster ist an der Stelle. Aber aus dem kann man was machen, den kann man entwickeln. Ich würde ihn halt eher Richtung vierte Runde entwickeln, du in der dritten Runde. Beziehungsweise Ende zweite. Ist es ja nicht so weit weg von. Von daher, ja, Bryson Hopkins, ehrlicherweise Roman, ein Vornamen, den ich auch in der Buchstabierung nur sehr selten bis jetzt gelesen habe, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber gut,
Kommen wir
individuelles
dann,
Verständnis.
Christian, jetzt Überleitung. Kommen wir damit zu jemandem, dessen Nachnamen ich in der Buchstabierung noch nie so wahrgenommen habe. War
Ich auch
das
nicht.
großartig?
Das ist schon in der Schimmelschen Schools of Überleitung ist das schon eine sehr, sehr gute Grade, ja. Also mindestens Day 2, ja. Eher besser,
Wahnsinn.
ja.
Podcasten auf absolut Top-Niveau hier von uns beiden.
Ja.
Wir
Du, es
kommen.
wäre auch schlimm, wenn wir in über 200 Ausgaben nichts gelernt hätten, oder?
Haben wir irgendwas gelernt?
Lass es die Hörer beantworten. Lass es lieber die Hörer beantworten, sonst.
Oh, ich hoffe, wir haben was gelernt. Ich glaube, unsere ersten Podcasts waren. Hört unsere ersten Podcasts nicht an, Leute.
Nee,
Hört euch die nicht an.
hört die an. Christian hat auf jeden Fall gelernt, dass Tonqualität wichtig ist.
Und wir haben beide gelernt, dass ein Podcast nicht perfekt sein muss.
Das stimmt, ja.
Das waren noch Zeiten.
Ist Cole
Als
Kmet in der, ne? Ja?
wir noch jung waren, Christian.
Ja, du, ich bin jetzt auf der falschen Seite der 30. Ich meine, die Deprimierung ist hoffentlich in jedem Podcast spürbar. Aber gut. So ist das Leben. Auch Cole Kmet wird irgendwann mal 30 werden. Im Sinne seiner Grade ist es gut, dass es, oder im Sinne meiner Grade für ihn ist es gut, dass es noch nicht ist.
Wow, jetzt hat er schon die zweite schimmelsche Überleitung bekommen. Cole Kmet von Notre Dame ist ebenfalls Tight End, 6'6 groß, 262 Pfund schwer, hat 10,5 Zoll Hände, 33 Zoll Arme, kommt aus Lake Barrington in Illinois, ist Junior, war Four-Star Recruit, die Nummer 82 seiner Klasse. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 3,9 und ich hab irgendwie so das harte Bauchgefühl, dass ich ihn damit immer noch überschätze. Aber das wird mir Christian mit Sicherheit auch gleich erzählen, dass ich ihn damit überschätze. Cole Kmet hat tolle Maße, offensichtlich für einen Teil mit 6,6, 262 Pfund und 33 Zoll Arm. Das klingt nach einem NFL-ready Körperbau. Allerdings nur wenig Quickness und Dynamik in seinem Spiel hat die Combine irgendwo auch bestätigt mit den Werten, die er da geliefert hat. Und was mich bei Kmet richtig aufgeregt hat, ist, der spielt soft.
Ja.
Der. Ja,
Agree, ist
danke.
so. Nee, ist so. Das ist leider, leider, leider so. Ja.
Also, er spielt soft. Als Blocker wird er oft schnell geschlagen, ist eigentlich nur gegen Defensive Backs dazu in der Lage, effektive Blocks zu setzen. Bei Tacklings geht er recht schnell zu Boden, was. Ich meine, Junge, du bist 6'6, wiegst 262 Pfund, du solltest dazu in der Lage sein, irgendwie noch ein bisschen Power zu geben, um mehr Yards rauszuholen. Gegen Man-Coverage kaum Separation, was natürlich mit seiner mangelnden Quickness und Dynamik zusammenhängt. Er lässt sich von Physis in seinen Routen stören, also sprich, wenn er von Linebackern oder Defensive Backs irgendwie mal angestupst wird, kommt er da schon relativ leicht aus dem Tritt. Warum habe ich ihn trotzdem Ende der dritten Runde immer noch? Weil erstens, er ist 6'6 und wiegt 262 Pfund und hat lange Arme. Sind einfach Traits, die kann man nicht coachen, die kann man nicht beibringen, die muss man haben. Er hat eine gute Sprungkraft, ist auf jeden Fall bei Jump Balls gefährlich. Ich habe bei ihm gesehen, dass er tatsächlich leicht zackige Routen laufen kann, auch wenn er es fast nicht gezeigt hat, aber hin und wieder hat man es bei ihm gesehen und vielleicht lässt sich darauf aufbauen. Vielleicht. Ich bin da einfach mal optimistisch. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er gut Lücken in Zone Coverage finden kann. Und dass er sichere Fanghände hat. Das hätte ich vielleicht, das hatte ich, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht erzählt. Also er bringt sehr, sehr gute Anlagen mit für einen Tight End. Einfach durch seine Maße, durch seine Sprungkraft. Die Fanghände sind sicher. Und er zeigt hier und da gute Ansätze davon, als Tight End in der NFL zu spielen. Aber sein Tape hat mich echt genervt. Also. Ich weiß nur, als Kmet eben als Underclassman bekannt gegeben hat, dass er rauskommt, habe ich sehr viele Tweets gelesen von wegen Tight End 1, Tight End 1, Tight End 1. Ich war hart enttäuscht von seinem Tape. Ich war hart enttäuscht von seinem Tape, muss ich wirklich sagen, basierend auf den Tweets, die ich seinerzeit gelesen hatte. Wie gesagt, seine Softness hat mich so genervt. Andererseits, vielleicht kann man ihm das auscoachen und dann sollte aus ihm zumindest ein vernünftiger NFL-Tight-End werden. Deshalb sitzt er auf meinem Board mit der 3,9.
Trauer für alle unsere Hörer. Wir sind uns mal halbwegs einig. Ich habe ihn mit einer 4-1. Genau aus den Gründen, die du sagst. So, der ist halt 6-6, 2,62. Und ich sag mal so, mit 2,62 ist die 4,70 nicht ganz so schlecht, wie wenn du jetzt 30 Pfund leichter bist oder so, oder 20. Aber dieser letzte Satz, wo du gesagt hast, genau, als er sich gemeldet hat, ganz oft klarer Tight End Nummer 1, Zweitrunden-Pick, sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Also die Leute haben da offensichtlich nicht auf sein Tape geschaut. Weil es ist halt, es fällt mir jetzt schwer, jetzt groß. Also das Ding ist halt, dafür, dass ich ihn in der Tight End Klasse noch recht gut bewertet habe, steht halt krass viel negativ. So. Aber das mit dem Soft, das ist halt einfach so, und der ist halt auch eben kein wirklicher Red Zone Threat dadurch, weil er halt eben Probleme mit Kontakt hat. Attackiert den Football nicht. Ich fand ihn ironischerweise beim Blocken besser in Pass Blocking als im Run Blocking. Ja. Wie gesagt, seine Cuts sind nicht schlecht. Der hat ein paar ganz gute Anlagen. Die Athletik ist jetzt auch nicht so krass schlecht mit der Größe, die er halt entsprechend hat. Der hat natürlich einen recht großen Catch-Radius. Und ich fand seine Hände auch jetzt nicht schlecht so, aber da ist einfach noch viel zu tun. Also, das ist schon ein Spieler, dem du halt wirklich die Position noch ein bisschen beibringen musst, wobei ich sagen muss, so die meisten Tight Ends, auch wenn sie athletisch nicht ganz so geil waren, Roman, die in den letzten Jahren von der Notre Dame gekommen sind, waren eigentlich eher, sag ich mal, auf der technisch guten Seite. Aber ja. da gibt's einfach, glaube ich, noch einiges, wo er Potenzial hat, um besser zu werden, so. Ja, dafür, wie gesagt, er galt ja, also es war ja so mit der einzige Name, den man regulär oft in Runde 2 bis 3 auch oft gelesen hatte bei den Titans, und das ist da für mich halt nicht und für dich halt offensichtlich auch nicht.
Ja, ich meine, er wurde ja, ich habe ihn auch schon mehrfach in Mock Drafts irgendwo in der ersten Runde gelesen, also.
Das ist halt krass. Also das ist wirklich, also sorry, da fehlt mir aber auch dann das Verständnis irgendwo. Also so, das können halt, also das klingt jetzt, soll jetzt nicht ge nochmal, ich halte mich nicht für schlauer als alle anderen, vielleicht ist das ein super Locker-Room-Guy, whatever, aber das können die Leute ja nicht ernst meinen. Das können sie ja wirklich, die können ja nicht, das sind nur dann Leute, die sagen, das Team XY hat da einen Need, wer ist denn der am höchsten gerankte Titan in den Medien, dann packen wir den mal dahin. So gehen die. Ja, also, keine Ahnung. Ich hab keine Idee, wo der geht. Also, aber ich denke, dass die Range, wo wir ihn haben, ist nicht verkehrt. So, was war das? Crockett Gilmore und seine Freunde, die vor 3 Jahren in den Compensatory Picks
Ja,
in der ersten Runde
glaube
gegangen
ich, das
ist?
ist noch mehr als 3 Jahre her, glaube ich. Ja, Crockett Gilmore, Richard Rodgers
Der, genau, der Care
zu
Receiver,
den
richtig, zu
Packers.
Packers. Ja. Dann
Noch
mindestens noch einer.
irgendein Dritter,
Ja.
meine ich, ja.
Ja. Es war
Also,
2015 oder 2016,
ich meine,
aber.
NFL-Teams stehen auf Upside und die
Ja.
bringen Kmet auf jeden Fall mit. Insofern würde ich denken, dass er ein Day-2-Pick irgendwann ist. Meinetwegen auch in der zweiten Runde. Würde ich halt nicht machen, aber. Allein wegen der Upside könnte ich den Pick zumindest nachvollziehen dann, aber erste Runde, uff,
Ja.
das wäre echt hart.
So ist es. Kommen wir vielleicht zum größten Namen. Oder einem der größten Namen im Draft.
Also
Oder.
zum wahrscheinlich der größte Name unter den Titans auf jeden Fall in diesem Draft. Thaddeus Moss von LSU, 6'2, 250, 9,78 Zoll Hände, 31,78 Zoll Arme aus Charlotte in North Carolina. Wundert mich irgendwie ein bisschen, dass er daher kommt, denn sein Vater ist Randy Moss, der Hall of Fame Wide Receiver, der sich offensichtlich in Charlotte niedergelassen hat nach seiner Karriere. Sonst würde sein Sohn ja nicht dort herkommen.
Also ich habe gelesen, dass er halt mehrfach umgezogen ist, aber
Ja,
das dann
das
als
natürlich, weil
offensichtlich, ne?
seit sein Vater ja für die Vikings, Raiders, Patriots und dann noch jemanden gespielt hat. War nach den Patriots noch jemand? Bestimmt auch noch jemand.
Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, aber.
So. Okay. Er war Three-Star-Recruit Nummer 401 seiner Recruitment-Klasse. Ist erst zu NC State gegangen und dann nach einem Jahr zu LSU getransfert. Hatte in 2017 eine Schulteroperation, in 2018 zwei Fußoperationen und gerade jetzt hat er sich wieder den anderen Fuß gebrochen. Nicht der, an dem er bereits operiert wurde, aber deshalb hat er eben auch bei der Combine keine Drills mitgemacht. Ja, so viel dazu. Meine Grade von Thaddeus Moss ist eine 4,1. Er ist offensichtlich etwas undersized. Er ist ein Handscatcher mit sicheren Fanghänden, wurde bei LSU sehr vielseitig aufgestellt, sowohl Inline als auch als Outside Receiver im Slot oder als H-Back. Ist einen stark eingeschränkten Route Tree gelaufen bei LSU und die Routen, die er gelaufen ist, oft sluggish, also ein bisschen schlampig, halt Richtungswechsel so ein bisschen abgerundet anstelle von schön eckig, zackig. Wobei ich dann gegen Oklahoma in dem Playoff-Spiel gesehen habe, dass er es zumindest besser kann, auch wenn das eben nur ja vorher eigentlich nicht wirklich gezeigt hatte. Für seine Statur mit 6'2, 250 fand ich ihn einen überraschend effektiven Blocker, gerade im Open Field. Auch als Blocker achtet er sehr darauf, habe ich wahrgenommen, keine Holding Penalty zu kassieren, eben seine Hände immer innen zu halten und sobald so ein bisschen die Gefahr bestand, dass es zu einem Holding werden könnte, hat er ganz bewusst die Hände dann oft weggenommen. Als Lead Blocker wird er gerne überpowered. Wenn er eben ja als Leadblocker eingesetzt wird. Gute Körperkontrolle hatte ich bei ihm wahrgenommen, eben bei Jump Balls und Sideline Catches. Er muss mehr auf Ball Security achten, hatte ein paar Fumbles, die ich bei ihm gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung, wie athletisch er wirklich ist. Also grundsätzlich, so von Randy Moss wird man denken automatisch, oh, das muss ein guter Athlet sein. Hin und wieder hatte ich so den Eindruck, wenn er wirklich Gas gibt und vertikal geht, dass er schon so irgendwie, ich sag mal, im 4-6, 4-6-5er vielleicht Bereich laufen könnte. Aber oft sah er auch ein bisschen langsamer, mehr so 4-7er aus. Also da hätte ich auch sehr gerne Combine-Zahlen gehabt. Wie gesagt, wegen des gebrochenen Fußes ging das leider nicht. Athletik, ja, also komplett schlechter Athlet ist er offensichtlich nicht. Er ist auch kein offensichtlich kein überragender Athlet. Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit das so im Sinne von überdurchschnittlich gut so in dem Bereich ist. Ja, fand ich irgendwo auch nach allem Tape gucken irgendwie so ein bisschen schwierig, das so etwas genauer einzuschätzen. Und ich habe ihn dann Anfang der vierten Runde auf meinem Board mit der 4,1.
Ich glaube, du überschätzt seine Athletik. Also bei mir steht 4,7er bis 4,8er Range.
Nee, das, nee, Christian, nee, 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 nee,
Du
nee.
hast eben gesagt 4,6er bis 4,7er Range.
Ja, also das, also 4-7er Range,
Schau
nicht
dir
so, dass das.
seinen Touchdown gegen Oklahoma an. Schau dir den Touchdown gegen Oklahoma an. Das ist nicht schnell. Das ist kein guter Athlet. Also, das ist der Punkt. Ich habe ihn mit einer 5-2, eine Runde tiefer. Ich finde, er ist mit der beste Blocker bei den Titans in der Klasse tatsächlich. Nicht nur mit was Effort betrifft, sondern auch was Winkel betrifft, ist einer der wenigen Spieler, die mal Blocks halten können, die auch mal einen Spieler von der Anspiellinie wegbewegt haben. Und ich mag, dass er ein Handscatcher ist. Aber alles, was vom Thema Short Area Movement, Cuts, hattest du ja auch schon gesagt, dass es ein bisschen schlampig ist. Und Athletik, mich hat er da nicht überzeugt. Und wir haben keine Combine-Werte. Natürlich hätte das bei mir eine Rolle gespielt, wenn ich die Werte gehabt hätte. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube einfach nicht, dass es ein überragender Athlet ist. Ich glaube, dass der seine Rolle in der NFL finden wird. Aber dass das halt primär eine Blocking-Rolle ist und eine Possession-Rolle, vielleicht in der Red Zone, weil er eben einen gewissen Value hat mit seinen Händen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das ein guter Athlet ist. Oder auch nur ein durchschnittlicher Athlet. Und deswegen, da kommt, glaube ich, die eine Runde Unterschied zwischen uns beiden einfach zustande. Also, ey, vielleicht täusche ich mich, keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde ihm das ja auch gönnen so, aber ich kann halt nur das. Ich kann nur anhand meiner Einschätzung und Evaluierung vorgehen. Und du hast eben Thaddeus Moss mit einer 4-1, ich habe ihn mit einer 5-2. Jo. Und damit haben wir tatsächlich auch nur noch zwei Spieler, über die wir heute sprechen. Einer, weiß ich, hat in seinem Freshman-Jahr einen ziemlichen Hype bekommen, der nächste. Und um den ist es dann verhältnismäßig ruhig geworden.
Es geht um Albert Ogwebunam von Missouri. 6'6", 258, 10 ein Viertel Zoll Hände, 34 ein Achtel Zoll Arme. Redshirt Junior aus Springfield, Illinois, also quasi ehemaliger Nachbar der Simpsons. War Three-Star-Recruit Nummer 614 seines Jahrgangs. Und wenn ihr euch wundert, wo sein Name herkommt, sein Vater ist zum Studieren aus Nigeria in die USA gezogen. Und er hat sowohl 2018 als auch 2019 mehrere Spiele mit Schulterverletzungen verpasst. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 3,4. Und diese 3,4 ist gefühlt eine reine Upside-Grade, denn 6'6", 258 mit 34 ein Achtel Zoll Arm und dann ist er bei der Combine eine 4,49 über 40 Yards gelaufen. Das ist rar. Also das findet man sehr, sehr selten nur. Eben diese Länge in Kombination mit der Athletik. Er ist ein Handscatcher mit sicheren Fanghänden, kommt natürlich auch positiv dazu, hat aber keine Ahnung von Route Running, läuft sehr runde Routen. Bei Richtungswechseln bleibt er teilweise fast stehen, bevor er dann ja, die Richtung wechselt. Er verpasst viele Blocks, wobei ich dann eben auch mir aufgeschrieben habe, einen Pancake-Block gegen einen Defensive Back habe ich bei ihm gesehen. Grundsätzlich scheint also ein Wille vorhanden zu sein zu blocken. Er kann es halt einfach nicht. Er geht Footballs entgegen. Nochmal was Positives am Catchpoint. Seine Lateral Quickness ist nicht besonders hoch, ist jetzt bei 6'6", 158 auch nicht zu erwarten. Also ist eben eher zu erwarten, dass er ein, wie man so schön sagt, linearer Athlet ist, der schnell geradeaus laufen kann, aber eben Probleme bekommt dann, wenn es ums Stehenbleiben und schnell wieder loslaufen geht. Und ich hatte bei ihm den Eindruck, dass er viel mit angezogener Handbremse gespielt hat und seine wirkliche Athletik, also eben diese 4-4-9 Speed, hat man, also man hat sie gesehen, wenn er vertikal gehen durfte, so direkt vom Snap weg, habe ich das eben gesehen, schneller Get Off und dann eben auf Tempo kommen, tief gehen und dann auch wirklich Defenders abhängen. Aber ja, ansonsten, wenn er eben nicht einfach direkt vertikal gehen durfte, gefühlt viel mit angezogener Handbremse gespielt. Ja, also Ogwebu nahm für mich extrem raw noch als Tight End. Er bringt auch im Endeffekt wie Kmet sehr gute Anlagen mit, noch bessere als Kmet offensichtlich. Bei einer ähnlichen Größe eben nochmal längere Arme, größere Reichweite, größerer Catching Radius und dann eben diese Athletik dazu. Aber noch sehr viel zu lernen in Sachen Route Running, in Sachen Blocking. Nichtsdestotrotz, krass hohe Upside, deswegen habe ich ihn mit einer 3,4.
Ich würde deinen Scouting-Bericht komplett unterschreiben. Ich bin halt einfach grumpy und deswegen habe ich ihn mit einer 3,8. Was jetzt nicht der Riesenunterschied ist.
Grumpy Old Man.
Ja, ist echt so. Ja, aber es ist halt eine reine Upside-Grade so. Erstmal Props, dass du den ohne Stolpern ausgesprochen hast.
Also ist gar nicht mal so schwer. Man muss sich das G wegdenken und
Ja.
dann relativ deutsch aussprechen.
Ja. Also du weißt, wir wissen ja alle, Kommunalpolitik ist nicht, wenn alles gesagt worden ist, sondern wenn alles von allen gesagt worden ist. Trotzdem werde ich jetzt dem geneigten Hörer das ersparen, das alles nochmal zu wiederholen. Also speziell diesen Satz mit, der hat mit der Handbremse gespielt. Den möchte ich nochmal stark machen. Das ist nämlich, es ist gut, du hast eine Formulierung gefunden, ich habe sie nicht gefunden. Aber der Eindruck ist derselbe gewesen. Wobei das für mich persönlich auch ein absolut schlechtes Zeichen ist, wenn der Naturwissenschaftler schon Formulierungen findet, auf die ich nicht komme. Aber hey, das ist eher ein persönliches Problem von mir. Wie gesagt, er hat die Absicht, was zu machen, aber das ist ganz viel halbgar gewesen. Das ist wirklich so. So und was ich eigentlich geil fand, er hat halt bei Missouri echt fast jede Rolle spielen dürfen. So, der hat in Slot gespielt, der hat als H-Back gespielt, der hat Inline gespielt, der hat auch mal Outside gespielt. Ich fand, sie haben ihn eigentlich echt versucht einzubinden. Ich meine, Kelly Bryant war jetzt nicht der überragendste Quarterback, so, aber ich habe mich halt gefragt, warum er keine, ja, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum
Ja,
er
nee,
keine Größe
Entschuldigung,
hat
aber
als.
das ist gefühlt noch ein Overstatement.
Ja.
Also Kelly Bryant ist ein toller Athlet, aber also das ist kein guter Quarterback.
Aber trotzdem habe ich mich halt gefragt, warum er halt mit der Athletik kein größerer Teil der Offense gewesen ist. Ja, vielleicht lag das ein bisschen daran, dass er ein bisschen schlampig war. Albert O., du hast ihn mit einer 3,4, ich habe ihn mit einer 3,8. Wir werden uns dann, wenn nichts mehr Außergewöhnliches passiert, bei den harten, harten, harten Big Board-Verhandlungen von der Draft.de bei einer 3,6 treffen. Und kommen wir jetzt zum letzten Spieler, so viel darf ich vorwegnehmen, der mir eigentlich spielerisch mit am besten gefallen hat und dann ja auch leider in Indianapolis nicht den besten Tag hatte.
Ja, wobei ich sagen muss, auf Tape wirkte das auch nicht groß anders als das,
Das
was er
stimmt.
bei der Combine dann gezeigt hat.
Ja,
Es geht um
ja.
Adam Troutman von Dayton. 6'5", 255, 9,5 Zoll Hände, 32, 5 Achtel Zoll Arme, Redshirt Senior aus Williamsburg in Michigan, war ein Unranked Recruit. Alle 5 Jahre bei Dayton war er Teil der Academic Honor Roll oder beziehungsweise wurde darin aufgenommen oder damit ausgezeichnet, wie auch immer man das jetzt offiziell nennen mag. 2019 FCS First Team All-American. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 4,8. Er bringt gute Maße mit für einen Tight End mit seinen 6,5, 255. Er hat eine sehr gute Quickness für seine Größe, ist recht wendig und zeigt schnelle Richtungswechsel. Er kann gute Routen laufen, ist auch ein guter Blocker, generiert häufiger Push im Run-Game, hat recht sichere Fanghände, wenn auch etwas bodycatchig. Also wenn auch, ich schreibe das gerne so kurz auf, auch wenn er etwas häufiger Bodycatches macht. Ich versuche Tinte zu sparen. Er zeigt eine gute Sprungkraft und eine gute Physis bei Jumpballs. Er passt seine Routen nicht an Coverage an und läuft häufiger in Defender rein. Sind wir jetzt hier gerade in die Negativen reingerutscht, ohne dass es mir aufgefallen ist. Den Begriff Option Route hat er vermutlich noch nie gehört. Ja. Also ist mir wirklich mehrfach aufgefallen, wo man das, ich sag mal jetzt mal so, als geneigter Football-Fan kennt. Ein Tight End läuft ein paar Yards geradeaus und dann darf er selber entscheiden, ob er sich nach links oder rechts dreht, je nachdem, wo die Coverage ist, also wo die Gegenspieler stehen in Coverage. Und ganz oft habe ich dann gesehen, dass Trautmann dann in die Richtung gelaufen ist, wo der Defender stand und wo nicht das offene Feld war. Also wird mit Sicherheit einfach Teil der Offense gewesen sein, dass man ihm gesagt hat, du läufst eine In-Route, egal was ist. Aber offensichtlich etwas, was er dann in der NFL noch wird lernen müssen, eben Option Routes zu laufen. Mir ist aufgefallen, dass er sich durch Physis in seinen Routen stören lässt. Und ganz offensichtlich der Long Speed fehlt. Also er ist quick, er ist wendig auf den ersten Schritten, aber wenn es dann eben zum zweiten, dritten Schritt geht, ist es dann mit dem Beschleunigen auch relativ schnell vorbei bei Trautmann. Das hat die Combine bestätigt und auf Tape sieht man das eben auch. Am Ende habe ich mir noch so aufgeschrieben, als Upside vielleicht Late Career Jason Witten. Einfach, ja, ein cleveren Route Runner, der halt eben athletisch ein bisschen eingeschränkt ist, aber quick und gut blocken kann. Und wenn ich mir das eben als Upside vorstelle, also was jetzt nicht schlecht wäre, aber wenn das so die Upside ist und es eben eine denn doch nicht unbeträchtliche Downside gibt, denn er kommt halt nur aus der FCS bei Dayton, also wie wir das im letzten Podcast angesprochen haben, der dritten bis vierten Football-Liga, je nachdem, wie man zählen möchte, sind da einfach noch einige Fragezeichen da, weshalb ich ihn nur in der nur Ende der vierten Runde habe mit der 4,8.
Ich bin da bei ihm selber meinen Schatten gesprungen, Roman. Weil die 4,80 ist nicht geil. Dafür ist die 1,57 über die 10, über den 10er-Split sogar noch okay. Ist ja genau das, was du gesagt hast letztes Jahr.
Ja.
Ich habe ihn mit einer 4,3, weil ich den einfach als Spieler mag. Ich mag, dass er ein aktiver Blocker ist, dass er auf verschiedenen Positionen gespielt hat. Größe ist offensichtlich da. Positionierung im Runblocking ist clever. Hat auch einen guten Freecone interessanterweise gehabt. Einen ziemlich guten, sogar mit der 6,7,8. Und ist keiner, der, also ist jemand, dem man durchaus den Ball ein bisschen in auch zuwerfen kann, wenn da ein Gegenspieler hinten dran hat. Trotzdem würde ich gar nicht so sagen, dass deine Evolution so weit weg ist von meiner. Also mich hat gestört, dass er manchmal Probleme hat, durch die Gegenspieler wirklich auch zu kommen, zum Spot, wo er hinlaufen will. Müsste die Cuts noch konsequenter zu Ende ausführen. Und könnte Blocks länger halten. Ja, hat jetzt auch nicht die richtig guten Sprünge bei der Combine gehabt. Also so das ganz krasse, der ganz krasse Red Zone Threat ist er dann vermutlich auch nicht. Aber mir hat er als Spieler insgesamt ganz gut gefallen. Also es ist natürlich für ihn bitter, dass er so langsam gelaufen ist, wobei auf, wie gesagt, auf Tape die Überraschung ist, dürfte jetzt eher in Grenzen gehalten sein, wobei er vielleicht sich schon erhofft hat, zumindest dann im niedrigen 4-7er Bereich zu laufen. Aber so ist es. Wie gesagt, ich mag den als Spieler, ich habe ihn mit einer 4-3, du hast ihn mit einer 4-8. Jetzt muss man sagen, wir hatten früher mal Podcasts, Roman, da haben wir, ich glaube, mal Linebacker und Tight End zusammen aufgenommen oder mal Tight End und Safety, weil die Safety-Klasse nicht so gut war. Dürfte aber trotzdem eher jetzt einer der Podcasts gewesen sein mit den wenigsten Spielern, über die wir in einer Ausgabe quasi gesprochen haben.
Ja, also wie du ja meintest, sonst haben wir dann immer zwei Podcasts zusammengepackt, wenn gefühlt in einer Positionsgruppe nicht so viele oder beziehungsweise weil dann irgendwo immer in zwei Positionsgruppen nicht in Anführungszeichen genügend Spieler da waren zum Besprechen. Ja, Tight End Klasse dieses Jahr nicht besonders gut, zumindest in der Spitze. Also im Endeffekt, die Leute, über die wir heute gesprochen haben, sind normalerweise so das Feld danach, die dann die Tiefe des Drafts ausmachen. Und dieses Jahr besteht der Draft gefühlt nur aus Tiefe und eben nicht aus der Spitze. Gibt ein paar interessante Namen, auf jeden Fall auch Leute mit eben Upside, wie Okwuegbunam, wie Kmet, die, wenn sie sich gut entwickeln, sehr guten Impact haben können. Ich würde Hunter Bryant noch dazu zählen, du nicht. Und da muss man auch mal schauen, wie sich der Rest dann anstellen wird. Wie das dann immer so ist im Draft. Das war unser Tight Ends Podcast. Ich denke mal, Christian hat jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Christian hat sich schon ausgeschaltet. Ich möchte mich dann mal wieder für das Reinschalten heute bedanken und bis zum nächsten Mal.